Die Uhren sind umgestellt und jetzt sind sie da. Die längsten Nächte, die sehnsüchtigen Nächte. Der Körper sehnt sich danach, mit anderen Körpern verbunden zu sein. Er gleitet aus der Dunkelheit in lichterfüllte Räume hinein, in die Wärme eines Theaters, in eine heiße Therme oder einen sinnlichen Tanzraum. Wie ein Zauber fühlt es sich an, den Mantel, die Mütze und eine Misslaunigkeit an der Garderobe abzulegen, um gemeinsam mit anderen in die Tiefe der Nacht einzutauchen. In eine sehr lange Nacht, die oft schon am Nachmittag beginnt und manchmal bis zum Morgen dauert. Die Dunkelheit erzählt uns etwas über die Langsamkeit, die Weisheit der Träume, das Plätzchenbacken und den unendlich kreativen Raum in uns selbst. Der öffnet sich auf andere Weise in der Stille einer Herbstnacht als im Lichtrausch des Sommers. Die Dunkelheit lässt sich viel Zeit, damit wir sie verstehen können und uns vielleicht auch ein bisschen in sie verlieben. Wenn du Lust hast, die Dunkelheit als Quelle der Kraft, Sinnlichkeit und Geborgenheit zu erforschen, dann lade ich dich ein zu meinem Online-Mini-Retreat Die Kraft der Dunkelheit. Du bekommst zu den 2-Jahreskreisfesten Samhain und Wintersonnenwende und zu den Vollmonden und Neumonden dazwischen 3 Audio- und 2 Videoimpulse. Und danach geht es weiter mit meinem Online-Mini-Retreat Die 12 Rauhnächte. Das findet in diesem Jahr zum 5. Mal statt. Alle Infos findest du in den Shownotes. Passend zum November und dem Gefühl, was vielleicht im November da ist, dass man sich einkuscheln möchte, geht es in dieser Episode um die heilsame Kraft der Berührung. Mein Gast ist die Psychologin Professor Dr. Ilona Kreu, die an der Friedrich-Schiller-Universität Jena die zwischenmenschliche Berührung erforscht. Im Oktober ist ihr neues Buch erschienen im Komplett Media Verlag mit dem Titel Touch Me, die geheime Superkraft der Berührung. Ilona Kreu erzählt in dieser Folge etwas über die Sehnsucht nach Berührung und die heilsamen Effekte für die Gesundheit, die Bedeutung von Umarmungen, die erotische Wirkung langsamer Berührung und die neuesten Erkenntnisse ihrer Forschung. Zum Beispiel, dass wir Nervenfasern haben, die spezialisiert sind auf zwischenmenschlichen Kontakt. Ich wünsche viel Freude beim Zuhören. Herzlich willkommen bei Ananda. Das ist der Podcast von Yoga Aktuell. Ein Podcast für deine Glückseligkeit, für das Glück, das durch deinen Körper fließt, für den sinnlichen Genuss, der dich über den Körper hinausführt. Mit Inspirationen für deine Yoga-Praxis auf der Matte, in der Küche, bei der Arbeit und in Beziehungen. Wir inspirieren dich mit Mikropraktiken, Gesprächen, Klängen, Worten und Interviews. Ich bin Julia Johansen und führe dich durch den Ananda-Podcast. Wenn dir der Podcast gefällt, freuen wir uns sehr, wenn du ihn an deine Freunde weiterempfiehlst, uns eine schöne Bewertung schreibst. Du kannst uns deine Unterstützung auch mit einem Print- oder Digital-Abo schenken. Unser Magazin Yoga Aktuell erscheint bundesweit alle 2 Monate. Mehr Infos findest du unter www.yoga-aktuell.de. Herzlich willkommen, Ilona Kreu. Ja, Sie sind Psychologin, Psychotherapeutin, Professorin und begeisterte Wissenschaftlerin. Und Sie erforschen seit 14 Jahren, was Berührungen in unserem Körper auslösen, wie sie die Funktionsweise unseres Gehirns beeinflussen und unser Zusammenleben prägen. Und im Oktober erscheint Ihr Buch mit dem Titel Touch Me, die geheime Superkraft der Berührung. Ja, und Sie haben da einige so Experimente in Ihrem Buch beschrieben. Da denke ich, wow, muss das spannend sein, wenn man einfach sich hinsetzen kann und zum Beispiel Paare beobachtet, wenn die sich an den Tisch setzen, wie oft die sich berühren. Das ist ja super spannend, sowas zu beobachten.
Genau, ne? Also da gehört immer so ein großer Rattenschwanz ringsrum. Man denkt sich meistens eine schöne Studie aus, zum Beispiel, ja, wie berühren sich Paare so im Alltag? Und dann muss man sich überlegen, wie mache ich das jetzt? Also ich kann ja jetzt noch nicht mich bei den Paaren daneben ins Schlafzimmer setzen oder an den Küchentisch. Dann machen die ja was ganz anderes, einfach weil ich da bin, als die so normalerweise machen würden. Und dann versucht man das möglichst kontrolliert zu machen. Also es gibt Leute, die gucken sich Paare auf dem Flughafen an. Dann kriegt man natürlich nur den Ausschnitt vom Flughafen. Oder sagt man jetzt, okay, ich mach das mit Fragebögen. Ja, die Leute sollen mir das einfach sagen, was die selber so erleben. Oder ich setze mich eben daneben in einem Labor und bringe die alle hin und sage, ja, und jetzt berühren sie sich mal so, wie sie das normalerweise machen würden. Oder man gibt ihnen standardisierte Aufgaben. Also gibt es so verschiedene Möglichkeiten, wie man sich diesem Thema dann so nähern kann. Und dann geht quasi das Handwerk los. Und das Handwerk ist bei uns dann eher Leute rekrutieren, ja, die einladen, mit denen immer wieder genau das Gleiche machen, das dann alles statistisch auszuwerten und das dann irgendwie runterzuschreiben. Aber spannend ist es, ohne Frage.
Ja. Ja, und der Titel Geheime Superkraft. Also, wieso haben Sie das Superkraft genannt und wieso geheim?
Also, geheime Superkraft ist, da ist ein Stück Wahrheit auf jeden Fall dabei. Ne? Also, der Titel ist ohne Frage ein Titel, der erstmal dafür geeignet ist, irgendwie Leute neugierig aufs Buch zu machen. Und das ist ja auch das Ziel von so einem Titel. Superkraft deshalb, weil Berührung sehr gut wirkt. Also das wirkt damit, Leute in Beziehungen zu bringen. Es führt dazu, dass wir uns gegenseitig sofort sympathischer sind. Es führt auch dadurch oder dazu, dass wir uns entspannen in Beziehungen. Es hat also da wirklich eine Superkraft. Und geheim, es ist häufig unterschätzt. Man spricht nicht viel drüber, man weiß es nicht so richtig. Manchmal erinnert man sich nicht mal, dass man berührt wurde und trotzdem entfaltet es seine Wirkung.
Ja, deswegen ist es auch schwierig, das zu erforschen, ne? Also, weil es finden so viele Berührungen statt, aber auch so viele Berührungen im Haus, in der Privatsphäre.
Und irgendwie finden ja doch auch erstaunlich wenig Berührungen statt, wenn man sich das dann mal, also wenn man anfängt, dann so aufmerksam drauf zu werden. Oder wir haben relativ viel Pärchen durch die Gegend laufen lassen, die hatten immer so einen Klickzähler in der Hand oder an der Tasche. Und immer dann, wenn die ihren Partner berührt haben, haben die drauf gedrückt. Und also jedes Mal, wir haben gesagt, immer dann, wenn ihr euch am Geschirrspüler aneinander anrempelt oder an der Waschmaschine, ja, oder wenn der eine dem anderen mal die Hand drauflegt oder wie auch immer, zählt alle Berührungen, die ihr irgendwie habt. Und wir sind im Schnitt auf 50 am Tag gekommen. 50 am Tag, das bedeutet jetzt, wenn man mal die Schlafzeit weglässt, so in etwa 3 bis 4 pro Stunde. Das ist jetzt nicht unendlich viel, was da berührt wird. Und das ist so der Median, ne? Also so die mittlere Berührungshäufigkeit. Da gibt es viele Pärchen, die machen viel, viel, viel weniger. Und dann gibt es ein paar Pärchen, die machen deutlich mehr.
Ja, und dann gibt es die keinen Partner und keine Kinder haben, die im Schnitt wahrscheinlich auch weniger Berührungen erleben.
Ja. Das ist immer eine interessante Frage, ob man das eigentlich kompensiert. Und wir wissen es noch gar nicht so richtig. Also ob Menschen, die einen Partner haben und Kinder haben, ob die nicht einfach so berührungsgesättigt sind, dass die zu ihren Freunden sagen, ach mein Gott, ihr lasst mich doch einfach in Ruhe. Ja, es reicht, wenn wir uns ein bisschen anlächeln. Und umgedreht, also ob Leute sehr, sehr touchy sind, wenn die zu Hause eben wenig Berührung haben, wissen wir noch nicht. Ist eine Hypothese, die, glaube ich, ja.
Ja, und es gibt ja auch unterschiedliche Berührungsbedürfnisse, ne? Also ich beobachte immer, wenn ich Menschen umarme, manche umarmen ja so richtig und so physisch, was ich total mag. Aber es gibt Menschen, die wie so sehr viel Luft dazwischen halten und vielleicht gar nicht das Bedürfnis haben, so fest jemanden zu umarmen. Also das scheint sehr unterschiedlich zu sein.
Absolut, ne? Genau, das ist so von Mensch zu Mensch unterschiedlich und auch in der Situation unterschiedlich. Das kennen Sie bestimmt auch, wenn man so ein gutes Gespräch mit jemandem hatte oder jetzt gerade gedacht hatte, okay, dich habe ich jetzt gerade echt unterstützt in der Situation. Was weiß ich, du hast mir erzählt, dein Vater ist gestorben oder was auch immer. So nach diesen Gesprächen sind die Umarmungen schon nochmal ein ganzes Stückchen fester zur Verabschiedung dann. Also ja.
Ja, und in Ihrem Buch schreiben Sie, dass man erst in der Forschung vor wenigen Jahren entdeckt hat, dass wir Nervenfasern haben, die auf zwischenmenschlichen Kontakt spezialisiert sind. Können Sie mehr davon erzählen?
Auf jeden Fall, das ist total schön. Also ein schönes Thema, finde ich. Ich habe es leider nicht entdeckt. Das ist eine Forschung, zu der braucht man ziemlich viel Geduld und ein bisschen Glück. Und das haben Kollegen aus Schweden gehabt. Und die machen Forschung mit der sogenannten Mikroneurographie. Ich erzähle gleich, was das ist. Aber was man damit gefunden hat mit dieser Mikroneurographie, sind eben spezifische Nervenfasern, die genau darauf reagieren, dass man jemanden langsam streichelt. Und vielleicht kann man das so, vielleicht kann man es in Analogie machen mit dem, mit den Augen, ne? Also die allermeisten Leute, die sich noch so ein bisschen rudimentär an ihren Biologieunterricht erinnern, wissen, dass es Stäbchen und Zäpfchen im Auge gibt. Und das eine ist da fürs Schwarz-Weiß-Sehen und das andere ist da fürs Farbsehen. Das eine ist ganz akkurat und hoch aufgelöst, ne? Das ist das fürs Schwarz-Weiß-Sehen. Und das Farbsehen, das ist alles so ein bisschen blurry und das geht so ein bisschen im Hintergrund und so, es ist nicht ganz so akkurat, aber eben dafür sehr lebendig und sehr farbig. Und beim Berührungssinn ist es relativ ähnlich. Also man hat lange gedacht, dass wir nur diskriminierende Berührungen in der Haut haben, die über ganz schnelle Nervenfasern weitergeleitet wird, über Beta-Nervenfasern. Und das sagt uns mit einer hohen Präzision, wenn ich in meine Tasche greife, die völlig überfüllt ist, wo denn jetzt in dieser überfüllten Handtasche das Taschentuch ist und wo denn da jetzt mein Schlüsselbund ist. Na, und ich kann sogar ohne hinzugucken den Garagenschlüssel von meinem Schlüsselbund rausholen, einfach weil meine Fingerkuppen ganz sensibel drauf sind. Und nun, seit dem Jahr 1992, da gab es die ersten Forschungen, aber so seit 2006 gab es die bahnbrechende Studie dazu, da weiß man, dass es eben noch einen anderen Nerventyp in unserer Haut gibt. Und das sind die C-taktilen Fasern. Und diese Fasern reagieren oder die haben keine gute Lokalisation. Die sind nicht gut da drin zu sagen, wo irgendwas ist. Aber die feuern wie verrückt los, wenn man langsam über die Haut drüber fährt. Und die machen das ganz besonders dann, wenn man über die Haut drüber fährt und das mit Körpertemperatur macht. Das heißt, wir haben Fasern in unserer Haut, die sind darauf sensibel, dass jemand anderes uns anfasst. Und das ist natürlich eine sehr, sehr schöne Geschichte, weil wir damit plötzlich Nervenfasern haben, die auf zwischenmenschliche Berührung ausgelegt sind. Und rausgefunden wurde das durch diese Mikroneurographie. Und das bedeutet, man sticht mit einer ganz super feinen Nadel irgendwo rein, zum Beispiel in den Arm, wo eben die Nervenfaserstränge drin sind, und kann dann damit Aktionspotenziale, also die Nervenweiterleitung, die elektrische Nervenweiterleitung hörbar machen. Und das, damit kann man eben hörbar machen, dass es diese C-taktilen Nervenfasern gibt.
Mhm. Und Sie schreiben da auch in einem Kapitel, dass langsame Berührung bei sensiblen Menschen, also sowohl Männern als auch Frauen, auch eine erotische Wirkung hat.
Genau. Nachdem man dann nun wusste, es gibt diese Nervenfasern, diese C-taktilen, hat man sich ja gefragt, wofür sind die da? Ja. Und wir haben ja immer so ein bisschen den Drang zu sagen, alles, was wir haben als Menschen, muss irgendeine Funktion haben. Und dann suchen wir die Funktion. Und das stimmt ja gar nicht jedes Mal. Also männliche Brustwarzen haben relativ wenig Funktion, die sind trotzdem da. Aber bei diesen C-taktilen Nervenfasern haben wir eben auch gedacht, ja, was könnte denn jetzt die Funktion sein? Und da sind uns sofort zwei Sachen eingefallen. Das eine ist so Mutter-Kind-Interaktion, also jemanden hochnehmen, streicheln, beruhigen, sanft hin und her wiegen, in den Schlaf schaukeln. Und das andere ist halt, jemanden langsam, interessant streicheln, so dass derjenige ein bisschen Lust kriegt, ja, mit mir Dinge zu machen, die spannend sind. Also für sexuelle Erfahrungen. Was diese C-taktilen Fasern jetzt machen, ist, die führen zu einer Beruhigung, zu einer autonomen Beruhigung. Das heißt also, die Herzrate geht runter und die vermitteln ein Gefühl von Sicherheit. Und damit sind die gut geeignet, sowohl um Kinder zu beruhigen, aber auch um Menschen in eine Situation zu bringen, zu denken, ja, alles hier ringsherum ist eigentlich ganz safe, ich kann mich fallen lassen. Und das ist eine ganz gute Grundbedingung, auf der man dann auch mal was Sexuelles aufbauen könnte, wenn man da Lust drauf hat.
Ja, also Sie kommen ja in dem Buch auf jeden Fall zu dem Ergebnis, dass Berührung uns nicht nur sozialer, sondern auch weicher, großzügiger, vertrauensvoller und verbundener macht. Wie wirkt denn Berührung auf die Hormone und das ganze Immunsystem?
Berührung wirkt aufs Hormonsystem auf verschiedene Arten und Weisen. Also wenn unser Hormonsystem hochfährt in einer Stresssituation, wird zum Beispiel Cortisol ausgeschüttet, das ist so das typische Stresshormon schlechthin, dieser Cortisolausschüttung, die wird vermindert, wenn wir vorher von unserem Partner oder von jemandem sanft gestreichelt werden. Das heißt, das hilft wirklich darin, Stress zu vermindern. Wir kommen besser runter, ne? Wir beruhigen uns besser, indem wir uns berühren lassen. Beim Oxytocin passiert das Umgedrehte, also Oxytocin wird erhöht in seiner Konzentration, wenn wir eben eine sanfte Berührung erfahren. Oxytocin kennt man so als das Kuschel,
als genau, Kuschelhormon.
Ne? Man kennt das in letzter Zeit so als das Kuschelhormon, so geistert es immer wieder durch die Medien. Eigentlich ist das ein Hormon, was für das Stillen und für die Geburt ja da ist ja, ja und den Geburtsprozess quasi für die Frauen erträglicher macht und das Stillen eben auch dadurch begleitet, also es wird ausgeschüttet und führt dazu, dass die Frau sich beruhigt und einfach ein bisschen mehr im Hier und Jetzt und bei dem Kind bleibt und nicht permanent aufspringt und sich um die drei anderen Kinder kümmert, die da vielleicht auch ringsrum springen. Und diesen Effekt, den haben wir auch. Also wir fühlen uns quasi so ein bisschen wie beim Stillen, wenn wir berührt werden, zumindest im Sinne von, dass die Oxytocin-Ausschüttung hochgeht.
Mhm. Ja, es hat dann auch eine bessere Wirkung, wenn der Partner Stress hat oder man den unterstützen möchte oder wenn man sich streitet, ist ja Berührung dann besser als etwas Positives zu sagen, oder?
Da gibt es diese eine berühmte Studie von der Beate Dietzen und Kollegen und die haben sich das mal angeschaut. Die haben immer Partner ins Labor gebracht und der eine Partner wurde gestresst durch einen sozialen Stressor. Also was der Arme machen musste oder die Arme machen musste, ist ihren Lebenslauf erzählen und so ein Bewerbungsgespräch führen vor einer Jury von drei Personen, die alle miteinander so ganz unemotional geguckt haben. Und das stresst Leute. Und zusätzlich musste man noch Matheaufgaben machen, die mehr oder weniger unlösbar sind. Das ist auch total stressig. Und dann wird das Ganze noch auf Video aufgezeichnet und immer, wenn jemand einen Fehler macht, ja, dann wird gesagt, das war falsch. Bitte fangen Sie von vorne wieder an. Also das ist wirklich keine angenehme Situation. Und der Partner, der da mit dabei war, der konnte entweder verbal unterstützen, also du schaffst das, Schatz, tschakka, machst du prima, oder der konnte eben auch anfassen, ne, und umarmen und ja quasi körperlich mit dabei sein. Und das funktioniert viel besser. Die Frauen sind viel weniger gestresst, wenn eben zusätzlich noch berührt wird, weil das unmittelbarer zeigt, ich bin bei dir.
Viele Menschen berühren ja heutzutage mehr ihr Handy als andere Menschen. Und sie schreiben auch in dem Buch, dass die meisten sich nach mehr Berührung sehnen. Was macht das mit uns? Oder also wir haben ja auch das Problem von zunehmender Einsamkeit und Angst. Also sehr viel Angst ist überall. Hat es damit was zu tun, dass wir uns weniger berühren?
Das ist eine gute Frage. Da vermischen sich so zwei Sachen. Ne? Zum einen diese zunehmende Digitalisierung, die erstmal dazu führt, dass wir unsere Informationen anders bekommen, nämlich digital und damit ja auch, also personalisierte Informationen. Wir suchen uns ja aus, welchem Telegram-Kanal wir folgen, welcher Facebook-Gruppe oder was auch immer oder ob wir vielleicht auch ganz klassisch die Tagesschau anschauen. Das ist so das eine, also so diese Informationsflut, die sich verändert hat und die Erreichbarkeit von Menschen. Und parallel, es passiert aber ja das, was Sie auch gerade gesagt haben, wenn ich viel Zeit auf dem Handy verbringe, habe ich weniger Zeit, die ich in der Kneipe verbringen kann mit anderen Menschen und dort eben mit denen sprechen kann und ins Gespräch kommen. Und diese Internetkommunikation, die ist super gut dafür geeignet, dass wir so unsere Neugier befriedigen. Also, dass ich ja etwas erlebe, dass ich informiert werde. Dafür ist das wirklich gut, dass irgendwie meine Sensationslust befriedigt wird, dass ich angeregt werde. Und genauso funktioniert ja auch dieses Digitale. Es wird halt ständig eine neue Sau durchs Dorf getrieben. Und da gibt es eine schöne Studie von einem Kollegen von mir aus Leipzig, Breen Lorenzen, der gezeigt hat, dass sich die Geschwindigkeit, mit der diese Säue durchs Dorf getrieben werden, die erhöht sich auch so über die Jahre immer mehr. Was wir nicht können in der digitalen Kommunikation oder nicht gut können, ist den anderen Mensch als wirklich ein menschliches Gegenüber begreifen. Also wenn ich Ihnen gegenüber bin und Sie sehe und höre und rieche und anfasse, dann ist mir völlig klar, Sie sind Mensch, weil das erlebe ich mit all meinen Sinnen. Wenn ich Sie jetzt nur lese in einer Chatnachricht oder nur ein Video von Ihnen habe und ansonsten nichts, dann entmenschlicht das automatisch das Gegenüber. Das heißt, meine Empathie dem anderen gegenüber geht runter, ja, mein Mitleid mit dem anderen geht runter. Und ich erlebe aber auch nicht, dass der andere mich mag. Ich kann keine Beziehung zu dem anderen gut aufbauen. Und diese zweite Funktion, die wir eigentlich haben in der Kommunikation, also uns nicht nur anregen lassen, sondern Beziehungen aufzubauen und sicher zu fühlen irgendwo, das kann eben eine digitale Kommunikation nicht gut. Und das kann eine echte Kommunikation, also eine Offline-Kommunikation sehr gut.
Mhm. Und glauben Sie oder haben Sie das erforscht, dass die Menschen sich tatsächlich weniger berühren durch die Digitalisierung?
Da gibt es keine Forschung dazu, soweit ich das weiß. Das würde bedeuten, dass wir Studien brauchen, die vor der Digitalisierung angefangen haben, sich wirklich mit Berührung beschäftigen und nach der Digitalisierung jetzt weitergehen. Also das heißt, wir müssten wissen, wie oft haben sich Menschen eigentlich so vor 20 Jahren angefasst, wie viel vor 10 und wie viel jetzt. Und die Studien gibt es tatsächlich nicht. Es ist trotzdem extrem plausibel, dass Menschen sich weniger anfassen, weil einfach dadurch, dass wir eben mehr im Internet kommunizieren, ja, aber ja unser Tag nicht länger geworden ist. Also wir haben halt nach wie vor 24-Stunden-Tage und nicht mehr. Deshalb bleibt uns einfach weniger Zeit übrig.
Ja, und es gibt ja so Studien, die sagen, dass wir auch viel weniger Sex haben als, weiß ich nicht, vor 20, 30, 40, 50 Jahren.
Das ist möglich. Ja, ne, zumindest haben wir, genau, ne, also es gibt ja andere interessante Dinge, die man abends tun kann. Das ist schon wahr, wenn man so vor seiner Netflix-Serie hängen bleibt bis abends um 11 und dann vielleicht doch nochmal eine weitere Folge anschaut, klar. Mhm. Dann sind ja die Leute auch müde, wenn sie ins Bett gehen.
Mhm. Ja. Und bei Tieren, Sie haben ein Kapitel, das fand ich ganz interessant, die Berührung bei Tieren, dass die auch, dass es den Gruppenzusammenhalt stärkt und die sich ganz viel berühren. Das kann man ja auch auf den Menschen übertragen, also innerhalb von Gemeinschaften und Gruppen.
Ja, genau. Worauf Sie anspielen, das sind so diese Schimpansenstudien, wo gezeigt wurde, dass von Dunbar und Kollegen, wenn, also in je größeren Gruppen Affen zusammenleben, desto mehr wird sich berührt. Es gibt eben Affen, die wohnen in kleinen Gruppen zusammen, es gibt Affen, die wohnen in größeren Gruppen zusammen. Und die in den größeren Gruppen, die haben mehr Berührung als die in den kleinen. Und die Interpretation dahin ist, dass die Berührung einfach dafür hilft, Konflikte zu lösen. Also je größer die Gruppe ist, desto schneller streite ich mich mal mit irgendjemandem, kann irgendjemanden nicht leiden. Aber wenn wir uns dann regelmäßig anfassen oder miteinander tanzen gehen, ja, wenn wir jetzt sowas Menschliches vielleicht nehmen, dann haben wir schöne, freudvolle, nette Momente miteinander. Und dann kann ich auch darüber hinweggehen, dass mir mal die Nase von dem einen nicht gefällt oder von dem anderen oder dass er sein Auto irgendwie komisch geparkt hat. Und beim Menschen ist das ganz gut untersucht in Sportvereinen. Und da ist es so, wenn also in Sportvereinen, vor allem bei Baseballspielern ist es gut untersucht, wenn da viel berührt wird, dann sind diese Sportler als Team erfolgreicher und auch der Einzelsportler ist erfolgreicher. Und vermutlich genau aus dem Grund, ja, ich kann meine Konflikte innerhalb vom Team viel besser lösen, weil wir uns alle besser leiten können.
Und ist es dann, spielt es eine Rolle, ob wir nur einen Menschen berühren oder vielfältige, verschiedene Menschen? Spielt es eine Rolle für die Gesundheit und das Wohlbefinden oder ist es egal, ob es ein Mensch ist oder viele?
Das kann ich Ihnen nicht mit Studien sagen. Ich kann Ihnen nur sagen, was mein Eindruck ist und mein Eindruck wäre, dass es vernünftig ist, sich ein bisschen breiter aufzustellen. Weil das, was an Berührung so positiv ist, ist ja, dass es eine Bindung eben schafft zu anderen Personen. Und je mehr ich muss jetzt nicht unendlich viele Personen haben, mit denen ich extrem gut befreundet bin. Ja, das ist übertrieben. Also die meisten Leute haben halt so um die 5 guten Freunde und das ist auch schön. Aber das ist eben auch besser als einer oder tatsächlich nur 2 zu haben. Denn wenn ich mich mit dieser einen Person mal streite, kriege ich ein Problem. Oder wenn diese eine Person mir eben wegbricht, ja, dann ist mein Leben quasi auch mehr oder weniger vorbei erstmal. Also dann bin ich in einer ganz tiefen Verzweiflung. Deshalb ist das schon schöner, wenn es da ein paar Personen gibt, die mich auch mit ihren Meinungen und mit ihren Unterschiedlichkeiten bereichern können und mit denen ich eine Berührung habe, also und eine Verbindung eben dann auch habe.
Mhm. Ja, ja, also das wäre auch absolut mein Gefühl, aber so intimere Berührungen oder tiefere Umarmungen sind ja oft vorbehalten, so der Familie oder dem engsten Kreis. Eigentlich schade, dass man das nicht auch erweitert.
Ja, ach, das weiß ich gar nicht, ob ich das so sehe. So eine Berührung hat ja immer 2 Seiten. Es ist ja eine Balance, ne, eine Waage. Also auf der einen Seite hat das eine positive Sache. Es erhöht eben Bindung zu jemandem. Es schafft Vertrauen, es schafft Sicherheit. Auf der anderen Seite hat eine Berührung eine Gefahr. Zum einen könnte mir jemand, den ich also ja eng an mich ranlasse, der kann ja ganz evolutionär anfangen, mich anzugreifen, der zückt sein Messer. Oder der will jetzt vielleicht irgendwas von mir, was in eine sexuelle Richtung geht und der ist schon ganz nah an mir dran und ich habe da wirklich keine Lust dazu. Also das ist so das, was passieren kann. Und andere Menschen, die ich sehr nah an mich ranlasse, die können mich einfach anhusten, anrotzen, ihre Keime an mir verteilen. Und das hat ja auch eine Gefahr. Das ist auch einer der Gründe, weshalb wir typischerweise Menschen gar nicht ganz so nah, also nicht jeden ganz nah an uns ranlassen und uns auch körperlich unwohl fühlen, wenn jetzt jemand in der Supermarktschlange zu eng an uns dran ist. Ja, dann rutscht man ja automatisch immer erstmal ein Stückchen weg. Also da gibt es schon auch so biologisch-evolutionäre Gründe, dieses angeborene Immunsystem, die uns sagen, bleib mir mal ein kleines bisschen von der Pelle. Mhm.
Ja, man braucht schon eine gewisse Verbindung zu jemandem, dass man den auch körperlich so nah ranlässt. Der Geruch spielt eine Rolle. Ja, also es gibt ja so Kuschelpartys zum Beispiel. Also für mich wäre das nichts, weil man da gar nicht wählen kann und mir das viel zu nah wäre, weil ich diese Nähe gar nicht mit jedem wollte.
Also Kuschelpartys finde ich auch ein wirklich spannendes Phänomen. Und ich kann das leider nicht aus erster Hand berichten. Also das heißt, ich war noch nie bei einer Kuschelparty gewesen. Ich wäre immer mal angefragt zu Kuschelpartys und dann geht es mir ein bisschen so wie Ihnen, dass ich so denke, ach, ja, ne, das ist bestimmt interessant, aber ob das jetzt unbedingt also so ganz aus der Nähe sein muss, weiß ich gar nicht. Menschen, die dort mitmachen, die berichten zwei Sachen, die ich interessant finde. Also zum einen, dass es relativ starre Regeln schon gibt, dass man nämlich selber auch sagt, ja, ich möchte die Berührung jetzt nicht haben. Das ist kein einfaches so aufeinander zugetatsche, sondern da gibt es schon Regeln. Und zum anderen ist das für Personen, die sonst im Alltag es schwer haben, auf Leute zuzugehen, ist das natürlich ein Rahmen, ne, mit einer hohen Sicherheit, wo ich auch weiß, das ist der Rahmen, das ist jetzt hier eine Stunde und danach ist der Rahmen auch wieder vorbei. Also ja, mein Freund von der Kuschelparty, der rennt mir jetzt nicht hinterher irgendwie an die Bushaltestelle und klebt mir dann immer noch irgendwo dran, sondern es gibt eben dann dort diesen festen Rahmen. Das ist für einige Menschen sicherlich was Gutes, weil es verbreitet sich ja auch offensichtlich, erfüllt es ein Bedürfnis.
Ja, und junge Menschen erleben häufiger Berührungen als ältere Menschen. Das finde ich auch ganz interessant, warum das eigentlich so ist, weil gerade im Alter braucht man das vielleicht, ja, man braucht es immer, aber auch ältere Menschen, denen würde das sehr gut tun.
Ich glaube, dieser Regelschatz, also Berührung ist, wann wir uns berühren dürfen oder nicht, das hat ja was mit gesellschaftlichen Normen und Regeln zu tun. Und also was gehört sich und was gehört sich nicht. Ne? Vielleicht nochmal das Beispiel an der Bushaltestelle. Wenn da jetzt irgendjemand steht, dem ich schon dreimal an der Bushaltestelle gesehen habe, dann gehört sich demjenigen zuzunicken. Es gehört sich nicht, auf denjenigen zuzustürmen und denjenigen zu umarmen. So, das ist irgendwie eine Konvention, die relativ klar ist für viele Leute, ist aber gar nicht ausgesprochen. Und je älter wir werden, desto mehr von diesen Konventionen haben wir irgendwie erlebt, haben sie so internalisiert. Und dann scheint sich durchzusetzen, ja, ehe ich was falsch mache, mache ich es lieber erstmal nicht. Und dann wird man so über die Zeit immer distanzierter. Und das kann man gut beobachten, finde ich, an Jugendlichen, die ja doch relativ stark aufeinander draufhängen. Oder wenn man so Jugendliche irgendwo sieht, die so nebeneinander auf einer Mauer sitzen, die sitzen ja wirklich typischerweise Hintern an Hintern. Und da wird auch nicht viel weggerutscht, sondern das ist eben so. Und wenn wir jetzt so in unseren Kollegenkreis gucken, da geht es schon manchmal eng zu, aber ich sitze nicht mehr Hintern an Hintern mit irgendjemandem. Das passiert einfach gar nicht mehr. Und wenn es dann passiert, dann hat es plötzlich eine Bedeutung gekriegt. Ich glaube, es kommen halt immer mehr Regeln dazu im Laufe des Lebens.
Und was haben Sie denn für einen Tipp, wie könnte man mehr Berührung in sein Leben hineinbringen?
Es geht gut bei zwei Gelegenheiten, nämlich Beginn und Abschied einer Interaktion. Das heißt, eine Berührung ist dann immer günstig, wenn man sich jetzt vornimmt, ja, ich möchte so ein bisschen touchier werden. Ich möchte auch jemand werden, der umarmt wird von anderen Leuten und der andere Leute umarmt. Dann sollte man das anfangen in Situationen, wo es erwartet wird. Na, alles andere wird ein bisschen merkwürdig. Und erwartet werden solche Dinge immer zu Beginn und am Abschied einer Interaktion. Das heißt also, wenn wir uns begrüßen, hallo, wie geht's denn so? Da kann man eine Berührung gut einbauen oder ja, bis zum nächsten Mal auf Wiedersehen. Dort kann man es auch gut einbauen. Und dann kann man entweder aktiv werden, eben wirklich Leute einfach umarmen, zumindest Freunde und so ein paar Regeln einhalten, was funktioniert und was nicht. Also zum Beispiel funktioniert es nie, jemandem anderen auf den Bauch zu fassen. Das macht auch normalerweise niemand. Aber wenn ich die Sprache der Berührung nicht kenne, komme ich vielleicht auf die Idee und das kommt ganz merkwürdig an.
Bei schwangeren Frauen
wird das manchmal so gemacht ungefragt. Und es wird immer als übergriffisch empfunden. Ne? Das ist... Ist es auch.
Und zum Beispiel, ich finde auch, also Kinder und Tiere werden auch so betatscht und berührt, auch ungefragt. Das ist auch übergriffig.
Genau.
Ne? Die haben
und
gar keine
das
Wahl.
Das Witzige dabei ist, also das weiß man ja, ne, dass der kleine Junge, der findet das einfach nie witzig, wenn die Tante dem so einen feuchten Kuss auf die Wange drauf tut. Und die Tante oder die Oma, die machen das eben ja aus Liebe und weil sie quasi eine Nähe herstellen wollen. Weil sie den ranholen wollen, weil er so wahnsinnig süß ist und weil sie eben so eine Nähe haben wollen mit dem Kind und am liebsten sollte das Kind ja dann auch auf die zukrabbeln oder so, ne, bei denen sein. Und was man erreicht dadurch, dass das so intrusiv ist, ist genau das Gegenteil, ja. Also eine Berührung, die ich nicht haben will, die erzeugt Ekel und die erzeugt auch bei dem Kind Ekel und das führt dann dazu, dass man ein bisschen nach hinten geht. Also das, genau, wenn ich das möchte, muss ich den anderen kommen lassen oder so ein bisschen mehr kommen lassen. Mhm.
Ja, auch bei Tieren, die werden ja auch sozusagen ungefragt von allen möglichen fremden Leuten berührt.
Genau.
Ja. Ja. Wie ist es denn mit der Selbstberührung? Das hat ja auch eine heilsame Wirkung, aber nicht so stark wie berührt zu werden. Oder auch könnte man durch viel Selbstberührung auch was bewirken oder sich mehr für die Berührung mit anderen
öffnen? Selbstberührung passiert ganz viel aus Nervosität. Da gibt es auch schöne Studien dazu, auch viel von einem Leipziger Kollegen von Martin Grunwald. Und was die sich immer angeschaut haben, ist ja, in welchen Situationen fassen sich Leute selber an. Und die schönste Zahl dazu fand ich auch, das war die Zahl 50 gewesen, so häufig fassen sich Leute pro Stunde ins Gesicht. Also völlig verrückt.
Das ist Wahnsinn. Aber zu probieren, sich nicht ins Gesicht zu fassen, geht ja gar nicht, weil das ist total unbewusst geschieht.
Also dieses ins Gesicht sich so reinzufassen, das ist schon verrückt. Das hat eben auch einen Effekt, wie gesagt, das beruhigt auch so ein Stück weit. Was wir nicht machen können, ist mit Berührung den gleichen beruhigenden, sicherheitgebenden, vertrauensvollen Effekt machen, wie mit einer Fremdberührung. Und das hat auch wiederum zwei Gründe. Zum einen, weil eben der andere nicht da ist. Das heißt, ich kann das auch nie auf eine andere Person übertragen und sagen, oh, derjenige mag mich, denn ich habe mich ja selber berührt. Wer soll mich da jetzt mögen außer mir selber? Und das andere ist aber ganz biologisch. Unser Gehirn rechnet vor. Also wenn ich jetzt anfange, mich selbst zu streicheln, dann hat mein Gehirn die Information von der linken Hand, die den rechten Arm streichelt und weiß also quasi genau, welche Bewegung wird jetzt passieren und weiß damit aber auch, wie wird sich denn diese Bewegung in der anderen Hemisphäre dann anfühlen. Und das lässt sich miteinander so gut verrechnen, weil das so präzise aufeinander drauf mappt, dass da zum Schluss quasi nichts mehr übrig bleibt. Also das heißt, wir brauchen schon so ein bisschen eine Unvorhersagbarkeit in der Berührung, damit die wirklich salient wird, damit die wirklich durch unser Gehirn durchgeht.
Und wie ist es denn, Bäume zu umarmen? Ich habe gehört, da wird auch Oxytocin ausgeschüttet. Das hat die gleiche Wirkung wie ein Menschen zu umarmen. Ist es tatsächlich so?
Nee, sicherlich nicht. Also es ist halt nicht die gleiche Wirkung, wie einen Menschen zu umarmen. Das Problem des Baumes ist ja auch, der umarmt häufig gar nicht so richtig zurück. Damit aktiviert er auch keine C-taktilen Nervenfasern bei uns. Und der hat auch nicht die psychologische Wirkung. Aber also Spaß beiseite, natürlich hat das eine positive Wirkung, in die Natur reinzugehen. Da gibt es eine ganze Forschungsbranche, die sich damit beschäftigt, mit diesen Auswirkungen ja von umweltpsychologischen Effekten. Eine von den Wirkungen ist wahrscheinlich auch geruchsvermittelt, weil es da eben Botenstoffe gibt, die wirken. Mit Berührung selber hat das jetzt nicht wahnsinnig viel zu tun. Also zumindest nicht mit einer zwischenmenschlichen Berührung, die irgendwie über C-taktile Nervenfasern gänge. Aber unabhängig davon, über welchen Kanal das wohltuend ist, ist ja ein Aufenthalt im Wald
was Wohltuendes. Ja, auf jeden Fall.
Und was Achtsames auch.
Ja. Es gibt keinen Ersatz für zwischenmenschliche Berührungen.
Oh, ja, bis auf die Haustiere natürlich, ne? Also ja. haben wir jetzt mal eine Studie dazu gemacht, auch wo wir uns das angeschaut haben. Und es ist sehr witzig. Wir haben wirklich viele Menschen gefragt gehabt, von wem möchtest du eine Berührung haben? Und immer wenn sie berührt wurden, wie fandst du die Berührung und so? Und derjenige, der immer ganz oben steht, ist der Partner. Also wir wünschen uns mehr Berührung von unserem Partner und wir finden auch das, was unser Partner mit uns macht, häufig sehr angenehm. Und dann kommen irgendwann die Freunde und danach kommen die Bekannten, ja, und dann kommen so die Fremden, die wollen wir eigentlich gar nicht. Aber direkt nach unserem Partner kommen gar nicht die Freunde, dann kommen die Haustiere. Das heißt, also das wollen wir auch. Und ich glaube, der Effekt dahinter ist halt, dass so ein Haustier, zum einen ist es sehr schön weich und warm. Also wir reden schon über Säugetiere jetzt und nicht über Fische. Und zum anderen ist es halt, also kann dieses Haustier uns auch einfach nicht enttäuschen. Das Haustier, ja, ist halt da und wir werfen dem Haustier nicht vor, dass es nicht den Müll runterbringt, sondern das ist halt einfach da und damit sind wir zufrieden.
Ja, ja, also viele ohne Partner haben auch ein Haustier und das kann ja viel Berührung auch, was heißt ersetzen oder geben.
Es kann viel Berührung geben, genau. Gibt es auch eine schöne Studie, welche Berührung jetzt eigentlich dem Mensch am besten gefällt, wenn es von einem Haustier kommt. Und was Menschen besonders gut mögen, ist, wenn das Haustier, also so der Hund oder die Katze kommt, sich so von der Seite randrückt und dann so langsam rüberfährt. Ja, gab es früher mal in der Sheba-Werbung, dass so die Katze Stirn an Katze gekommen ist und die dann so miteinander ihre Berührung hatten. Das ist was ziemlich Menschliches. Das imitiert ziemlich ein menschliches Streicheln. Das finde ich interessant. Das ist jetzt nicht unbedingt eine Berührung, die so tierisch inhärent ist, sondern eher was, was Menschen miteinander tun.
Ja, und Sie haben ja auch geforscht, Paare sind zufriedener mit der Beziehung oder überhaupt zufriedener mit dem Leben, wenn sie viel Berührung haben.
Ja, ja, genau. Da, das gibt's quasi so eine Henne-Ei-Problematik. Also Paare, die sehr zufrieden sind, fassen sich auch häufig an. Und Paare, die nicht zufrieden sind, fassen sich nicht häufig an. Und dann kommt da so ein Teufelskreis. Und dann fassen wir uns eben auch nicht an. Ja, dann zeigen wir uns auch nicht gegenseitig, dass wir uns mögen. Und dann mögen wir uns noch weniger. Und dann zeigen wir es uns noch weniger. Und dann mögen wir uns noch weniger. Und dann kann so diese Spirale nach unten gehen. Und es gibt ein paar Prozent Paare, die, also ganz wenige, einstelliger Bereich, die fassen sich wirklich überhaupt nicht an, also mindestens nicht innerhalb einer Woche. Das sind auch diejenigen, die sind völlig unzufrieden mit ihrer Beziehung. Und was man aber machen kann, ist, man kann mit Paaren eine Intervention machen und denen sagen, okay, jetzt hier die nächsten 6 Wochen, liebes Pärchen, achtet drauf, fasst euch an miteinander. Ja, wenigstens 5-mal am Tag. Und egal, wie ihr das macht, ist euch freigestellt, legt dem anderen die Hand auf die Schulter, tut was auch immer ihr wollt, aber jeder von euch so 5-mal. Und wenn man das tut und beide da auch regelmäßig mitmachen, dann steigt die Partnerschaftsqualität. Die mögen sich mehr.
Ja, ja, das ist
also man kommt aus dieser Spirale wieder raus, das ist eine ziemlich einfache Geschichte.
Ja, für die Paartherapie eine wichtige Erkenntnis.
Ja, 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 finde ich auch. Ja.
Ah, gibt es noch etwas, was Sie in jüngster Zeit erforscht haben oder etwas, was Sie besonders fasziniert hat in der Forschung?
Also was mich fasziniert, ist auch die Neurobiologie dahinter. Das ist nochmal ein extra Feld. Da gucken wir uns an, wie wird denn Berührung weiterverschaltet im Gehirn? Und was ich daran besonders interessant finde, ist, unser Gehirn ist, wenn wir geboren sind, ist unser Gehirn nicht fest, sondern das entwickelt sich. Und da gibt es ganz, ganz viele Nervenfasern, die absterben. Wir werden also mit mehr Nervenfasern geboren, als wir wirklich brauchen. Und in den ersten 2 Lebensjahren sterben unendlich viele Nervenfasern ab. Und das ist auch okay, es macht uns auch nicht dümmer, sondern wir fangen quasi an, in unserem Gehirn Wege zu bauen, ja, so Trampelpfade und Autobahnen zu bauen, über die Informationen langgehen. Und Berührung scheint so ein Weg zu sein, der dazu führt, dass unser Gehirn sich sozial entwickelt. Also, dass wir in der Lage sind, überhaupt als Menschen soziale Reize wahrzunehmen, dass ich sie eben als eine Person wahrnehme, ja, dass ich alleine dadurch, dass ich ihre Stimme höre oder die Klangfarbe ihrer Stimme höre, weiß, was haben sie für ein Geschlecht, was haben sie in etwa für eine Emotion, wie wird es ihnen denn vielleicht gehen und auch ein bisschen vorhersagen kann, wie werden sie denn jetzt so in der nächsten Minute mit mir zusammen interagieren? Werden sie mich jetzt von hinten anfallen oder werden sie jetzt nett mit mir sprechen? Und das kann ich vorhersagen, weil mein Gehirn das eben kann. Und mein Gehirn kann das aber wahrscheinlich, weil es das unter anderem durch Berührungen gelernt hat. Und das ist so eine Forschungsrichtung, die machen wir jetzt in den nächsten 4 Jahren bei unserem Lehrstuhl ziemlich stark auf. Da haben wir von der EU jetzt so um die 2 Millionen Euro gekriegt, um uns genau das anzuschauen. Und das fasziniert mich ziemlich.
Noch einen kleinen Tipp für die Berührung?
Einen kleinen Tipp für die Berührung ist, Berührung kommt im Alltag dann da zu uns, wenn wir offen für Berührungen sind. Also ist so, das klingt jetzt ganz, fast schon esoterisch, ne? Was ich damit meine ist, eine Berührung ist ja ein Stück weit ein Tanz zwischen zwei Menschen. Und das hat also eine Rede und eine Gegenrede. Und eine Umarmung fängt so an, dass jemand anderes mich anschaut und dann schaue ich zurück und dann lächelt derjenige, nimmt seinen Kopf leicht schief, ja, und dann mache ich genau das Gleiche. Dann breitet derjenige seine Hände aus, ich bewege meinen Oberkörper ein Stück nach vorne und dann umarmen wir uns. Also so funktioniert das ja ganz feintunig. Ja. Das geht aber nur dann, wenn ich ganz initial den anderen auch anschaue. Und wenn ich eben auch leicht mit zunicke, wenn ich diese Sachen nicht mache, weil ich zum Beispiel aus Schüchternheit einfach meinen Blick nach unten wende, dann wirke ich unberührbar und dann werde ich auch nicht berührt. Das heißt also, ja, wenn wir mehr Berührung in unserem Alltag haben möchten, dann hilft uns da eine offene Körperhaltung und so ein offenes Rangehen an andere Menschen. Selbst ohne, dass wir selber drücken müssen.
Ja, diese kleine, feine Körperkommunikation finde ich total spannend. Also wie das geschieht und man neigt also wirklich unbewusst wahrscheinlich den Kopf zur Seite, um diese Berührung zu initiieren.
Genau, ne? Ja, und dann merkt man das so miteinander, wie diese beiden, ja.
Genau, also sich man spürt es, ja. Also man spürt es, genau. Ja, ob der andere das will, ob das passt.
Genau.
Und aber man weiß gar nicht, durch welche kleinen Gesten vielleicht.
Genau. Ja. Und die allermeisten Leute, oder was heißt die allermeisten, aber viele Leute spüren das, wie sie gerade sagen, weil sie eben ganz, ganz viele Berührungserfahrungen haben. Und wir wissen das, also ich habe jetzt schon in meinem Leben, weiß ich nicht, 10.000 Mal irgendjemanden umarmt. Und wenn da jetzt jemand nach unten guckt oder sich mir wegdreht, dann ist das ein deutliches Signal, der möchte das wohl nicht. Das passt nie zusammen, also lasse ich das. Schwieriger ist es natürlich für jemanden, der noch nicht 10.000 Mal in seinem Leben jemanden umarmt hat, sondern vielleicht das 5-mal. Weil er vielleicht ganz anders aufgewachsen ist als ich und dann also auch viel distanzierter geworden ist. Genau, und demjenigen hilft das dann, zu versuchen, einfach den Blick ein bisschen aufzurichten und den Körper offener zu setzen.
Ja. Ja, dann danke ich Ihnen für dieses schöne Gespräch.
Ja, danke auch. Es war extrem angenehm. Vielen Dank.